Alright, hallo und herzlich willkommen. Heute mal ohne spezielles Begrüßungsintro, denn ich habe keine Push-Benachrichtigung von meiner Patriots-App bekommen, die mir die Locker-Room-Celebration nach dem Green Bay-Spiel hätte zeigen können. Deswegen müssen wir heute leider darauf verzichten. Deswegen ein kaltes Hallo, ein kalter Start quasi und ein freundliches Hallo natürlich an Felix. Hi Felix.
Hi, ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ich bin ein bisschen... mich hat die Erkältungsfliege oder wie nennt man es?
Injury Bug.
Ja, Injury Bug, genau. Ich bin auf jeden Fall questionable to return heute. Ein bisschen heiser erkältet. Deswegen hätte ich jetzt auch gar nicht so groß dein Matthew Slater Locker Room Intro vertragen können, glaube ich. Ich muss etwas Limited Participation heute.
Limited Participation. Wollen wir dann direkt mal diese. Ja, gute Überleitung nutzen, um direkt mal mit den Verletzten anzufangen.
Ja.
Nicht, dass ich hier zu sehr ins Schwimmen gerate. Wer sind denn die Verletzten überhaupt?
natürlich. So viel dazu?
Nein, okay. Komm, fangen wir ganz von vorne an und reden erstmal natürlich über das Spiel, das die Patriots gewonnen haben gegen die Green Bay Packers. Es war... am Ende nicht so das Spiel, was man sich erwartet hat und erhofft hat, aber wenn man einen Schlussstrich drunter ziehen will, ist es ein Spiel, das mich sehr optimistisch in die Zukunft schauen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gegen Green Bay zu gewinnen, gegen Aaron Rodgers zu gewinnen, ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, ja, da kann man drauf aufbauen für die nächsten Wochen, für den sozusagen die zweite Saisonhälfte oder den Endspurt, je nachdem. Und vor allen Dingen auch, dass man Green Bay mit 17 Punkten zu Hause wieder zurückgeschickt hat nach Wisconsin, ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
Ja, dass man selber nur 31 Punkte erzielt hat, ist dann vielleicht so die Sache, die man, ja, wenn wir dann gleich ein bisschen überkritisch sind, kritisieren kann. Kann man vieles und darf man auch vieles und ich finde in dem Fall auch gerechtfertigt. Aber ja, 31-17 gegen Green Bay, das ist eine Sache, die man im Vorfeld wahrscheinlich jeder unterschreiben würde, denn zumindest liegt immer ein gewisser Nimbus um Green Bay und vor allem halt um Aaron Rodgers, ne?
Absolut. Also von daher kann man wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Ich glaube, Bill Belichick war erstaunlich zufrieden, hatte ich den Eindruck, sowohl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel als auch in dem Locker-Room dann. Ich glaube, er war wirklich... er sagt es natürlich auch häufiger, aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass er wirklich stolz war auf diese Leistung. Das lässt auf jeden Fall hoffen. Also, dass er offensichtlich das Gefühl hat, das Team ist da, wo er es haben will. Es reagiert auf Veränderungen, es reagiert auf Adjustments, wie man so schön sagt. Es hat es auf jeden Fall noch fest in der Hand und das Team kämpft und tut all das, was er vorgibt und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ganz im Gegensatz zum Gegner, die das offensichtlich nicht mehr tun.
McCarthy quasi, oder wo
genau.
Fängt es jetzt an?
Ja,
also McCarthy entwickelt sich wirklich zu so einer Foregone Conclusion quasi, wo eigentlich jeder mehr oder weniger davon ausgeht, dass da ein Coaching-Change vor der Tür steht. Aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, denn er hat halt nicht so ein schlechtes Record, wie es Hugh Jackson bei den Cleveland Browns hat und dann ist dann das mit dem Feuer nicht ganz so leicht, ne?
Nee, das stimmt, aber trotzdem, er wirkt auch nicht so sicher und Aaron Rodgers hat auf seiner Pressekonferenz nach dem Spiel eben Sachen angesprochen, die man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen zurückführen kann dann auf den Head Coach, also dass das Team nicht so respondet, also reagiert oder antwortet auf das, was vor ihnen liegt, dass sie in den entscheidenden Momenten nicht da sind, dass sie nicht das abrufen können, was sie abrufen müssen und zwischen den Zeilen heißt das nichts anderes als schlechtes Coaching, schlecht vorbereitet, keine Adjustments, nicht gut reagiert im Spiel. Alles Sachen, die A, auf den Headcoach zurückzuführen sind und B, natürlich auch ein bisschen tief blicken lassen in die Kultur des Teams.
Wobei ich das nicht ganz gerechtfertigt finde, muss ich sagen. Denn gerade speziell was Adjustment defensively angeht, gut, das ist dann vielleicht Mike Patton, der dann eher dafür verantwortlich ist. Aber wenn wir uns daran zurückdenken, dass Cordarrelle Patterson zu Beginn des Spiels einige sehr gute Läufe hatte, und da wurde dann halt entsprechend darauf reagiert, indem man dann halt mehr oder weniger drei beefige Nose-Tackles oder naja, nicht unbedingt, aber mehr oder weniger relativ, wie nennt man das dann, die Mitte geklockt hat, also verstopft hatte, ne? Und schon wurde Cordarrelle Patterson als Running Back ziemlich uneffektiv, aber das ist dann vielleicht auch nicht seine Verantwortung, ne? Offensiv war meines Erachtens aber auch einfach nicht so viel möglich, denn die Patriots sind mit sehr viel Man-Coverage gelaufen und es hat auch einfach sehr gut funktioniert, ne?
Ja, wobei Patterson hat halt auch erstaunlicherweise, obwohl der Start sehr gut war von ihm, dann relativ wenig Snaps gesehen als Running Back. Also man ist dann wieder eigentlich, man hat
ja, weil halt diese, das Adjustment kam, das war so mein Gefühl. Also war wirklich so, okay, dann hast du die, hast du halt in den niedrigen Technikbereichen gespielt, also in One- und Three-Technik quasi für die North Tackle und dementsprechend hat das schwer noch funktioniert. Hast die Box dann natürlich auch dicker gemacht und weil Patterson, dem wird dann wahrscheinlich fürs Pass-Blocking auch nicht so ganz vertraut, sodass du dann halt nicht über Play-Action so viel machen kannst. So. Deswegen war dann meine Vermutung, dass man dann nicht so viel mit ihm auch weitergemacht hat.
Ja, also ich hätte es zumindest gern noch gesehen, wenn man es ein paar Mal noch probiert hätte. Gerade mit so einem Outside-Zone-Spielzug, wie den die Patriots ja sehr, sehr gut beherrschen, eben um die D-Line dann so ein bisschen auseinander zu ziehen. Das hätte ich schon noch gern ein paar Mal gesehen, aber er ist dann relativ abgetaucht, Cordarrelle Patterson, insgesamt mit seinen 11 Attempts, klar, 61 Yards, das ist sehr stark, ein Touchdown, aber ich hätte mir gewünscht, dass er gerade noch in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr eingesetzt wird, weil James White ist halt großartig, aber eben nicht der Runner und da gab es mal so eine Phase, das war mir dann relativ unkonzentriert, als Brady dann auch 6 oder 7 Incompletions hatte.
Zum Ende der ersten Hälfte war das nur zu Beginn der zweiten, glaube ich, dann.
Ja, vor allen Dingen im dritten Viertel. Ne? Ja. Vierte Viertel war dann wieder Brady-esque mit, ich glaube, perfektes Passer-Rating von Brady. Aber
ja, ich glaube, 6 von 6 Pässen oder sowas, ne?
Über 100 Yards, genau. Ja, ja genau, aber ja. Hätte ich mir vorher mehr gewünscht von Patterson.
Ja, du hast recht, der Touchdown, den Patterson erlaufen hatte, war dann ja schlussendlich auch eine direkte Konsequenz daraus, dass halt eben die direkte Mitte so zugemacht wurde. Ne? Ich weiß nicht mehr, welcher Linebacker das war, aber der hat sich dann auch so drüber gebeugt, weil er halt den Sneak verhindern wollte, was natürlich dann auch eine extreme Stärke ist und wenn du halt so viel in der Mitte ziehst, dann bieten sich halt Räume dann eher am Rand oder ja, Ecke. Wir haben uns immer noch nicht so ganz drauf geeinigt, wie wir die Edge nennen. Ne?
Der Rand, ja, der Rand ist gut.
Aber Rand hört sich irgendwie auch komisch an. Das mag vielleicht richtig sein. Ja, Pizzarand ist aber auch kacke.
Ja, ist kacke, okay. Dann sagen wir halt die, ach, ist auch egal. Wir nennen es weiterhin Rand.
Ja, bleiben wir einfach dabei. Wir prägen das jetzt, mal gucken. Okay. Ja, dann lass uns doch mal zum
Rand.
Hashtag Rand. Ja, solange es nicht der Rand ist. Egal. Gehen wir zu den, zu unseren 3 Kategorien, in denen wir das Spiel immer ganz gerne aufteilen. Gut, schlecht und verletzt. Und weil wir eben die Überleitung haben und ich versuche es jetzt mal so ein bisschen zu retten, lass uns doch mal mit dem Verletzten anfangen.
Mir sind immer noch keine eingefallen. Habe ich ja auch nicht vorbereitet.
Immer noch keine eingefallen? Soll ich mal schon mal bei Waterworld gucken?
Für alle, die sich jetzt denken, warum höre ich diesen Podcast, kann ich auch selber nachgucken. Bleib trotzdem dabei. Wir haben noch mehr als nur Verletzte.
Natürlich, oder? Ja. Und die Verletzten. Ja gut, ich meine, die Verletzten. James White hat Zeit im Spiel verpasst. Also er wurde eine Zeit lang geschont. Das war eine Knieverletzung, wenn ich mich da richtig erinnere, oder? Sicherlich eine sehr bedrohliche Verletzung, denn auf ihn zu verzichten könnte sehr, sehr schwierig werden.
Das wäre ein absolutes Fiasko.
Ja, und dann ist doch noch ein Offensive Lineman. Nee, Moment. Doch, die haben alle durchgespielt, aber Mason hat halt eben nicht gespielt, ne?
Ja, okay, dann wenn wir, also Jack Mason hat nicht gespielt, das können wir zusammenfassen, zusammen mit Rob Gronkowski, Sony Michel. All die haben nicht gespielt. Drei der.
Was den Sieg umso beeindruckender macht, meines Erachtens. Denn mit Rob Gronkowski fehlt vielleicht schon die ganze Saison die Nummer 2 des Teams. So, könnte man vielleicht sagen. Denn so richtig da scheint er halt noch nicht zu sein. Viel Verletzungen.
Wer ist die Nummer 1?
Oder halt einfach der berühmte Step, den er verloren hat. Macht es nochmal deutlich beeindruckender. Und dass Sony Michel jetzt auch gefehlt hat. Und dann das Spiel so problemlos gewonnen wurde, stimmt mich auf jeden Fall sehr zuversichtlich.
Absolut. Wer ist die Nummer 1, wenn Gronk die Nummer 2 ist?
Tom Brady.
Ah, okay.
Ja. Hast du ihn jetzt vergessen, oder?
Nee, ich dachte, du meinst, abgesehen von Tom Brady, weil den kann man so, eigentlich nicht mehr in Kategorien packen.
Das stimmt. Schwebt eigentlich dann ist Gronk schon die Eins, wobei man diskutieren könnte, ob Edelman vielleicht für Brady und so einen gewissen Komfort-Feeling nicht eine wichtigere Rolle einnehmen könnte, aber das ist also die reine Production und Auswirkungen auf das Spiel, da ist ein gesunder Gronkowski, glaube ich, ja, schon deutlich wertiger, als es Julian Edelman ist, ohne ihm da was absprechen zu wollen.
Ja, das mit Sicherheit. Glaubst du, Bill Belichick hat vor dem Spiel gedacht, okay, wir können ohne Gronk spielen und deswegen setze ich Gronk aus? Wäre es ein Playoff-Spiel gewesen gegen meinetwegen, keine Ahnung, Pittsburgh hätte Gronk gespielt?
Gegen Pittsburgh? Oh, vielleicht nicht.
Oh ja, okay, oder sagen wir, es wäre ein Division.
Gegen KC, ja, dann schon, weil dann ist es halt all in, ne?
Ja,
und gegen Pittsburgh, weil die Patriots halt eine unheimlich gute Bilanz gegen Pittsburgh haben und ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt erstmal gegen Pittsburgh verloren haben. Ja, ich weiß es nicht. Also, nee. Ich glaube schon, dass das Gronk wirklich Ruhe braucht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er dieses Wochenende gegen Tennessee jetzt nicht spielen wird, um dann die Bye Week zu haben, um dann wirklich einen 3-Wochen-Stretch zu haben, um seinen Rücken und den Ankle, den er ja wohl auch noch immer hat, auszukurieren, um dann im letzten Drittel quasi so verfügbar zu sein, wie er nur verfügbar überhaupt sein kann. Ne?
Ja.
Das ist so ein bisschen die Sache. Sony Michel, der wird jetzt, denke ich, wiederkommen gegen Tennessee, denn er trainiert schon seit vorletzter Woche Samstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da hat er das Samstagstraining vor dem Night Game gegen Buffalo schon mitgemacht, zwar natürlich limited nur, das ist natürlich völlig klar. Aber das ist immer schon so ein gutes Indiz und jetzt ist er dann quasi 2 Wochen wieder voll im Training drin und da glaube ich schon, dass er gegen Tennessee dann am Start sein wird.
Ja, denke ich auch, hoffe ich auch. Wäre schön mit Sony Michel. Bei Gronk ist halt so eine Sache, ich fühle mehr und mehr, dass es die letzte Saison von Gronk ist, dass diese Rückenverletzung doch schwieriger ist und ja, vielleicht ist es jetzt so ein langsamer, wenn auch sehr trauriger, weil eben nicht annähernd bei 100%, aber vielleicht schon ja, so ein erster
Höhe, ne?
Abgesang von Gronk, dass man sich von ihm verabschieden muss. Ich meine, das fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an, dass er bei den Patriots ist, aber es könnte, und ich bin irgendwie so ein bisschen davon überzeugt, die letzte Saison sein für Gronk und dass er in 2019 nicht zurückkommen wird.
Ich finde, das ist sehr schwer abzuschätzen, weil einfach nicht klar ist für mich, ob das die fehlende Kapazität von ihm an den fehlenden Verletzungen liegt oder an den, vielleicht hat er viele zwickende Dinge, sag ich mal, oder ob es daran liegt, dass er vielleicht einfach wirklich schon so halb Sportinvalide ist und halt einfach nicht mehr so gut kann.
Ja.
Und wo ich bei ihm von überzeugt bin, ist, dass es ihm wirklich darum geht, Spaß zu haben. Und Spaß zu haben hat man, also mit dem Football hat man Spaß, wenn man halt auch Production hat. Ne, sprich, wenn man gut blockt und das hilft sicherlich auch dabei, aber auch wenn man halt Pässe fängt. Ne? Und das fehlt ihm diese Saison, glaube ich, schon. Das hat man auch in der Pressekonferenz gesehen vor 2 Wochen oder so, als er dann darauf angesprochen wurde, ne? Wie es mit der Endzone ist, ob er sie vermissen würde.
Hm? Also war halt letzte Woche vor dem Spiel gegen Green Bay Packers.
Okay, war es letzte Woche, ja. Ob er die Endzone vermissen würde und er hat gesagt, nee, sie vermisst mich und dann hat er so ein bisschen, war so ein bisschen pissy und hat dann die Pressekonferenz vorzeitig abgebrochen, ich glaube nach nur 3 Minuten. Und der ist auf jeden Fall, irgendwas ist da im Argen.
Also ich glaube, bei Gronk ist das Traurige, dass, er nicht genug Pässe fängt, er nicht den Spaß hat, aber für ihn ist eben Football auch Spaß, wenn er keine Angst haben muss, sich zu verletzen. Und zumindest seit 1,5 Jahren habe ich bei ihm das Gefühl, dass er entweder mit angezogener Handbremse spielt, weil er mental ein bisschen zurücktritt oder weil er wirklich Körperliches nicht mehr kann. Und diese Rückenverletzung, wenn wir, wie gesagt, dem Glauben schenken dürfen, was wir an medizinischen Berichten haben, dann muss es verdammt schmerzhaft sein. Und eine Verletzung, und das ist im Grunde genommen ein Zustand und ja, da wird jeder normale Angestellte wird dafür wahrscheinlich krankgeschrieben in den Kur gesteckt und Gronk soll Football spielen und das ist schwierig und ich glaube, so dass Gronk wird jetzt als der beste Tight End ever in die Hall of Fame einziehen, sobald er nach ein paar Jahren dann aufgehört hat.
Da fehlt ihm noch ein bisschen was, so wie ich das.
Ja, nee, ich glaube nicht. Also,
der wird ein First Ballot Hall of Famer sein, ja. Das glaube ich schon. Aber nicht als bester Tight End ever. Da wird er, glaube ich, da fehlen ihm, glaube ich, noch so ein, zwei Jahre.
Ja, ich glaube, ja, meiner Meinung nach nicht. Aber ich glaube, er hätte im Grunde genommen nie Football spielen sollen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux bei ihm. Und das macht das Ganze natürlich noch erstaunlicher, dass er diese Karriere hingelegt hat. Denn im Grunde genommen, seitdem er aus dem College kommt, hat er im Grunde genommen diese Rückenproblematik, die immer schlimmer wurde. Und damit
hat er sein letztes College ja auch gar nicht gespielt, weil er eine herniated disc, also einen Bandscheibenvorfall hatte. Ne?
Ja, und ich meine, er wäre mit Sicherheit nicht er ist in die zweite Runde gedroppt, hätte er diese Problematik nicht gehabt, sondern wäre ein Top-10-Draft-Pick gewesen mindestens. Und das ist sehr, sehr traurig für ihn, dass im Grunde genommen der Körper das nie so wirklich zugelassen hat, aber er trotzdem durchgespielt hat. Und ich glaube, irgendwann ist es dann, auch wenn er noch relativ jung ist, vorbei.
Ja, die Möglichkeit besteht. Das ist auch eine Sache, da wollte ich gleich nochmal mit dir draufkommen, so ein bisschen als kleiner Sonderpunkt. Und zwar, wie es weitergeht mit den Patriots. Also zum einen natürlich in diesem Jahr, wobei haben wir das letzte Woche schon ein bisschen gemacht. Ja. Ne?
Ja.
Dann nur ganz kurz und vor allen Dingen in 2019, denn ich finde es erstaunlich und das bereitet mir immer wieder Sorgen für die nächste Saison. Es steht schon zumindest ein mittelschwerer Umbruch bevor.
Absolut. Rebuild, und, tanken, Umzug, all das steht uns bevor.
Mit oder ohne Tom Brady?
Kommt drauf an, wo sie hinziehen.
Ja, da kommen wir dann gleich nochmal drauf.
L.A.
Also, verletzte Gronk haben wir abgehakt. Shaq Mason nach wie vor mit seiner Wadenverletzung limitiert, beziehungsweise auch nicht im Spiel dabei gewesen.
Ja.
Ich habe jetzt noch keine weiteren Informationen, wie es mit seiner Verfügbarkeit gegen Tennessee aussieht.
Ich auch nicht.
Allerdings hat Ted Karras, der Ersatzmann in dem Moment, sich passabel geschlagen. Also es gab ganz am Anfang, ich glaube, der erste Sack war das, der ging dann irgendwie vermutlich auf seine Kappe, denn es gab dann offensichtlich eine Fehlkommunikation zwischen ihm und dem Center David Andrews. Und da er der neue Mann drin ist, geht man halt davon aus, dass es seine Schuld war.
Aber er hat dafür einen guten Job gemacht. Also er hat Shaq Mason wirklich gut vertreten, muss man sagen.
Das denke ich
dafür
auch.
Dafür, dass er sehr, sehr wenig Spielpraxis hatte in den letzten Jahren. Schön, das fand ich auch, dass Cannon wieder zurück war, nach der Gehirnerschütterung, glaube ich, ja, ne? Genau, Gehirnerschütterung.
Ja.
Das war sehr, sehr gut zu sehen. Und ja, ansonsten eigentlich soweit relativ fit das Team momentan.
Findest du?
Ja, wenn es noch Michelle zurückkommt.
Gronk, Michelle, dann hast du.
Gronk, wie gesagt, da glaubt man ja nie wirklich dran, dass er eine ganze Saison durchspielen kann.
Ja, beziehungsweise ich denke halt auch die Leute, die schon auf IR sind, ne, mit dazu, okay. Also sprich Burkhead und Hill, die fehlen. Luke Dawson, der vermutlich jetzt bald wiederkommt, auch da haben wir natürlich wieder keine Informationen von den verschlossenen Patriots.
Könnt ihr jetzt gegen Tennessee eigentlich spielen, ne?
Ich weiß es nicht so genau, irgendwas war da komisch, aber theoretisch, es könnte jetzt schon sein. Wobei das halt immer sehr wahrscheinlich ist, dass wenn direkt danach eine Bye-Week ist, dass nur wenn es sehr nötig ist, auf ihn zurückgegriffen wird. Und deswegen haben die Patriots haben ja auch gerade ein neues Signing gehabt. Oh, das kann man auch noch einwerfen. Hey.
Oh, stimmt.
Jetzt muss ich nochmal eben kurz gucken, nicht, dass ich den Namen hier versaue.
Obi.
Meli.
Von Wu.
Von Wu.
Ja.
Fovu. Obi Meli Fovu. Defensive Back, Safety, der Oakland Raiders, der
ehemals Oakland Raiders.
Nicht in das Gruden-Konzept hineingepasst hat. Ne?
Ja, beziehungsweise auch im Grunde genommen durch seine vielen Verletzungen in den letzten Jahren, letzten Jahren, wurde gerade mal 2017 gedraftet, aber ziemlich viele Verletzungen hatte und deswegen nie so wirklich zu Hochform aufgelaufen ist, aber sowohl im College als auch dann beim Combine extrem gute Zahlen und Werte hingelegt hat.
Definitiv so ein bisschen die Kategorie Jamie Collins, der ja auch so ein Combine-Wunder war, so ein Freak-Athlet und könnte einen Blitz in der Flasche fangen mit ihm. Man wird sehen, was am Ende dabei rumkommt. Aber
hast du gesagt, man könnte einen Blitz in der Flasche fangen?
Das ist ein amerikanisches Sprichwort. Catching lightning in a bottle.
Ach so.
Also so quasi so ein Glückstreffer. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, häufiger einfach stumpf englische Sprichwörter ins Deutsche zu übersetzen.
Das macht absolut Sinn. Es ist, passt ja, auch eigentlich immer.
Ja, weil ich Influencer bin und ich mache das jetzt zum Ding in Deutschland, das war meine Idee.
Achso, ja, gut. Und dann haben sie noch einen von den Baltimore Ravens gezogen.
Genau. Der Special Teams Linebacker.
Genau. Und der hat ja eigentlich auch
Robert
schon...
Robert McLennan.
Genau, den perfekten Boston-Namen mit McLennan. Ja. Der weichen musste für keinen anderen als Ty Montgomery. Den genau. Platz von ihm haben sie dann genutzt.
Ja, so ein klassischer Roster-on, Roster-off-Guy, ne? Also so diese, man hat mal ein Signing und dann das, was bei den Patriots früher immer Brandon Bolden war, der gefühlt fünfmal in der Saison gecuttet wurde, kann halt irgendwann nochmal schief gehen, ne? Und das sagt Bill Belichick ja auch immer, in dem Moment, wo man einen Spieler cuttet, muss man auch bereit sein, ihn zu verlieren.
Absolut. Und die Patriots haben natürlich auch ein bisschen Raum machen müssen, um diese beiden gerade angesprochenen unter Vertrag zu nehmen. Und ich glaube, sie haben, wenn ich jetzt mal gucke hier, was hatte ich mir rausgesucht? Cole Crosston, genau. Dann
und Gino Grissom.
Gino Grissom und Brian Schwenke haben sie auf die IR geschickt.
Genau. Und Kenneth Farrow von aus dem Practice Squad allerdings. Der Running Back ist entlassen worden. Der
vielleicht ein gutes Zeichen, dass Sony Michel doch zurückkommt jetzt.
Ja, es ist schon, man kann da schon immer so ein bisschen was bei ablesen. Ja. Genau, Gino Grissom raus, Cole Crosston, sagtest du? Ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir einen vergessen haben.
Brian Schwenke auf IR?
Ja. Nee, stimmt, ich glaube, das müssten alle gewesen sein.
Ja.
Ja. Nach meiner Rechnung müsste jetzt sogar auch noch ein Roster-Spot offen Wahnsinn. Sein.
Ja.
Denn ne, drei raus, zwei rein, macht nach, Adam Riese, noch gibt einen freien Platz und das könnte dann natürlich Duke Dawson sein, aber
das wäre schön. Des Bryant wird's ja nicht.
Nee, der ist jetzt bei den Saints und wird da das nicht ganz so tiefe Wide Receiver Core ein bisschen tiefer machen.
Die spielen immer noch mit Austin Carr und der sieht gar nicht so wenige Snaps, auch wenn er jetzt nicht so viel Production hat, aber
ja, deswegen ja. Das, deswegen das ist das ja nicht so tief.
Das Offseason-Wunder vor, wann war das, letztes Jahr bei den Patriots?
Gute Frage.
Ja, ich glaube, Austin Carr.
Ja, kann gut sein. Na, ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher.
Ja,
ja irgendwie sind wir am Skript heute dran, aber das ist, kann ja auch mal ganz sympathisch sein. Denn natürlich die Fragen, wer ist dein oder wer sind deine Spieler oder vielleicht sogar Positionsgruppen, die du als positiv bewerten würdest, die du als gut in aus dem letzten Spiel in Erinnerung behalten hast.
Ist das jetzt so ein Good, Bad, Injured,
genau.
Light?
Auf Deutsch. Nee.
Ach so.
Voll.
Ach so, also Positionsgruppen willst du jetzt wissen?
Nee. Spieler oder Positionsgruppen. Also ich finde, man darf auch sagen, so okay, die O-Line hat gut gespielt.
Ah, okay. Ich dachte schon, das ist jetzt irgendwie so ein Remix von dem, was wir sagen.
Nee. Ich habe es nur ein bisschen erweitert.
Ah, okay. Ja, dann fange ich mit der guten Liste an, ja?
Ja.
Da würde ich auf jeden Fall gerne Josh Gordon draufsetzen, der mich mehr und mehr überzeugt. Wunderschöne Catches. Ein, der leider nicht ganz gezählt hat, weil er out of bounds war.
Angeblich.
Ja, du hast mir direkt geschrieben, so Challenge. Ich weiß nicht, ich hätte es auch nicht gechallenged. Hat Ernie Adams schon richtig gesehen alles. Aber
ja, wobei ich glaube auch nicht, dass die Challenge daran lag, dass sie nicht dran geglaubt haben, sondern dass es noch zu früh im Spiel war und es zwar nicht unwichtig war, aber das ist halt immer die Frage, das Spiel runterzugehen. Ich glaube, die haben da schon so eine Kosten-Nutzen-Rechnung und sagen, okay, im First Quarter eine Challenge muss schon extrem wichtig sein. Das hatten wir auch mit einem Edelman-Catch gehabt, ne? Das hatte Mike Reese, glaube ich, auch nochmal hervorgehoben. Der, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war. Aber es war so eine typische 7-Yard-Reception, glaube ich, von der eigenen 10 oder so, ein Drive-Starter oder so, dann Second Down und da haben sie dann auch nicht gechallenged, wenn ich mich da richtig erinnere. Das ist, glaube ich, so ein Kosten-Nutzen-Spiel. Man möchte sich, glaube ich, die Challenges aufbewahren, denn es ist auch nicht immer gegeben, dass das rauskommt, was man selber denkt, ne?
Absolut. Also wie gesagt, Josh Gordon sticht für mich raus auf der guten Liste und von der Defense sozusagen als Counterpart Trey Flowers, der ein sehr, sehr gutes Spiel hat.
Ja, wieder mal schafft es nicht Tom Brady auf die gute Liste.
Nee, dafür muss er auch endlich mal gut spielen.
Ja, das stimmt. Es gibt hier keine Legacy Points, ne?
Ja,
also es ist... gibt hier keine Vorschusslorbeeren, die man rübernehmen kann, wie Salary Cap Dollar quasi ins nächste Jahr. Es gibt keinen Carryover.
Also so langsam kann ich auch verstehen, warum er unter Bill Belichick noch nie zum Spieler der Woche gekürt worden ist. Ah. Also langsam war es.
Meinst du, er hat sich mittlerweile damit abgefunden, dass er immer im Parking Lot B parken muss und nicht, ja, den Special Parkplatz bekommt?
Nee, den kriegt er nie wieder.
Ja, wer weiß, aber der hat wahrscheinlich schon sein eigenes Parkhaus da bei seinem TB12 Center.
Ja, der parkt wahrscheinlich bei Alex Guerrero immer da im Center und.
Ja, denke auch. Ich denke auch. Ja, okay. Josh Gordon, wie gesagt, hab ich da letzte Woche nicht auch im Podcast gesagt, dass ich mich immer mehr in ihn verliebe?
Nee, das hast du mir geschrieben, privat, Chris.
Hab ich dir geschrieben? Ja, okay, gut. Ja, aber doch, das passiert mir doch immer mehr. Also ich muss sagen, es ist einfach, er hat halt einfach was. Auch wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ihm so ein bisschen der Topspeed. Naja, zumindest
das hat er sieht so aus.
Gezeigt. Ne?
Das habe ich auch schon gedacht. Ich glaube, konditionell ist er noch nicht auf 100%.
Ja,
aber
ja,
der Topspeed, das sieht so aus, weil er nicht so, aber auch in seinen glorreichen Jahren in Cleveland dachte man immer so, okay, warum kann ihn eigentlich keiner einholen oder warum ist er so schnell? Mhm. Aber selbst bei, war es jetzt nicht auch in dem Spiel wieder direkt ein relativ früh im ersten Drive, wo Brady versucht hat, tief ihn anzuspielen.
Ja.
Er schafft
ja
schon.
Da war er im Prinzip, sein Corner hat er eher mehr oder weniger geschlagen.
Ja, genau.
Aber der Safety, den hat er halt nicht schlagen können, ne?
Genau, aber da sieht man schon, also der kann extrem, extrem schnell beschleunigen und kann den Corner relativ leicht schlagen, vor allen Dingen im Man-to-Man-Press-Coverage. Und es sieht nicht so aus, weil er eben auch so ein großer Spieler ist.
Ja.
Das ist jetzt was anderes, als wenn, keine Ahnung, so ein kleiner Spieler so schnell laufen kann. Ja.
Aber er hat gute Hände, auch wenn er sie zweimal in der Endzone nicht hat benutzen können, beziehungsweise einmal. Ne? Einmal der eine Catch, der Wurf hätte auch ein bisschen besser sein können in der rechten, am rechten Pylon.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber muss sagen, das ist das, was mir an ihm so gefällt. Ich habe in dem Moment schon gedacht, so, ja, den hat er. Ich habe gar nicht gedacht, so, hoffentlich fängt er den so. Ich habe dann innerlich gedacht, den hat er. Ne? Also die Zweifel und die Sorge, die ich als Fan so habe, die gehen bei ihm halt immer mehr in den Hintergrund. Und
ja,
das ist halt das, was halt für mich dann einen großen Spieler auszeichnet. Und ja, das könnte er wirklich werden. Also es ist nicht Kenny Britt geworden, es ist nicht Cordero Patterson geworden, sondern Josh Gordon. Aber ich wusste, irgendjemand kommt. Irgendjemand rettet.
Ja, absolut.
Natürlich nicht. Aber ja, definitiv, Gordon würde ich auch auf die gute Liste packen. James White. Es ist Broken Record, man kann es immer nur wiederholen. Es ist wirklich enorm, was er leistet. Ne?
Ja.
So viele Touches, die er bekommen hat, die dann schlussendlich auch zu der Verletzung geführt haben, was mir echt Sorgen bereitet. Ich weiß nicht, wie viele Catches hat er gehabt? Hast du das?
6 Catches für 72 Yards.
Und wie viele Läufe?
12 für 31 Yards.
Es sind 18 Berührungen, ne? Und das ist, naja, das könnte zu viel sein auf Dauer, ne? Und da habe ich so ein bisschen Sorge vor, denn hinter ihm wird es halt sehr dünn.
Ha. Definitiv, also da müssen sie auch ein bisschen haushalten, aber das Problem ist halt, dass Brady nicht unbedingt haushaltet, sondern er nimmt den, der offen ist. Und wenn James White offen ist, dann wird er nicht auf ihn verzichten, weil er denkt, okay, der hat jetzt ein paar Touches.
Nee, darum geht's auch nicht. Ich finde auch nicht, dass Brady da irgendwie Rücksicht drauf nehmen muss. Das ist halt einfach dann das Coaching, ne? Die müssen dann halt einfach andere Spiele ausfallen.
Ja, aber du kannst momentan.
Aber die fehlen halt auch gerade, ne?
Ja, eben. Du kannst momentan nicht auf ihn verzichten. Also, wenn du James White rausnimmst, dann hätten sie das Spiel mit Sicherheit nicht 31-17 gewonnen.
Glaubst du nicht, dass sie dann vielleicht Cole Kosten als Scatback aufgestellt hätten oder so?
Ja, das wahrscheinlich eher nicht.
Nee, das stimmt. Oder James Devlin, der mal wieder zweimal getargetet wurde, wo man dann auch dran sieht, dass es halt mit den Passempfängern bei den Patriots immer noch nicht so ganz optimal ist. Denn den Fullback, vor allen Dingen, wenn er halt so ist wie James Devlin, ne, und auch so verpackt ist wie James Devlin, ist dann halt nicht so der beste Passempfänger.
Absolut.
James White hätte ich in der Offense, in der Defense.
Sag's ja. Ruhig.
Ja.
Sag's ruhig.
Ja. Gilmore?
Ja. Gilmore, ja. Island.
Definitiv.
Da wachsen immer mehr Palmen auf der Insel.
Ja. Wobei bei dem Catch, wo, wie heißt er, Valdez Scantling?
Ja.
Ist das, wie heißt er mit Vornamen?
Marquez, Valdez Scantling oder irgendwie so?
Irgendwie sowas. Als der die lange Completion hatte, ist im selben Spielzug auf der linken Seite Adams voll durch gewesen. Also er hätte, ich glaube, 2 Yards auf Gilmore gehabt und kein Safety, nix in der Nähe. War ja auch klar, war ja ein All-Out-Blitz. All-Out nicht, aber Zero-Coverage-Blitz. Und hätte Rodgers sich da für ihn entschieden, na, hätte Gilmore ihn nicht im Vorfeld schon so sehr eingeschüchtert, dass er gar nicht erst dahin geguckt hat, weil er gedacht hat, okay, Gilmore hat den ewig gecovert.
So macht man
dann
das halt.
Dann wäre ein Touchdown gewesen. Ja, aber na, also trotzdem, Gilmore, es ist wirklich, es ist sehr erstaunlich. Ich glaube, er hätte irgendwie nur 2 Catches zugelassen für, keine Ahnung, 15 Yards oder so. Ne? Das ist, das kann man schon mittlerweile als Insel aufrufen. Da bin ich mittlerweile, beziehungsweise im Moment voll bei dir. Aber noch, ja, es bleibt halt immer noch Skepsis bei mir. Ist halt, tja, passte Verteidigung. Ne?
Das stimmt.
Okay, schlecht?
Schlecht, ja, gut. Julian Edelman, würde ich sagen, ne, hat nur ein Passer-Rating von 118,8. Kann man auf jeden Fall ausbessern.
Ja, vor allem das Problem, kein Touchdown erworfen.
Kein Touchdown geworfen, das ist natürlich auch nicht so gut. Also, ich hoffe mal nicht, dass er diese Woche mit dem Icepack auf der Schulter rumläuft und so tut, als wäre der krasse Pitcher aus von den Boston Red Sox. Schlecht. Es ist ein bisschen schwierig, jemanden, finde ich, bei dem Spiel auf schlecht zu setzen, weil es jetzt niemand wirklich so wirklich krass aufgefallen ist als schlecht oder der mir überhaupt nicht gut gefallen hat. Insgesamt, war es teilweise so ein bisschen geschuldet, wie das Spiel verlaufen ist. Also James White in der Pass-Coverage war mir ein bisschen Pass-Blocking, sorry. Ein paar Mal sehr, sehr gefailed, also hat da ein paar Probleme gehabt, die Tom Brady sehr unter Druck gesetzt haben, dadurch, dass er immer so ein bisschen chippen musste. Kam er nicht schnell genug in die Route, aber hat dann auch eben dann den Rusher von den Green Bay Packers offen gelassen oder auf Brady zulaufen lassen. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber ansonsten fällt es mir schwer, jemanden auf die Badlist zu setzen dieses Mal.
Vielleicht, ich weiß nicht, ob die Offensive Line, ob die sich schon dafür qualifiziert.
Nee, finde ich halt auch nicht, weil.
Ja, aber ich weiß nicht, Green Bay hatte schon ziemlich viel Druck erzeugt, ne?
Ja, aber das waren so Abstimmungsprobleme. Es war jetzt nicht unbedingt. Ach ja, ich weiß auch nicht.
Ja, gut, aber auch Abstimmungsprobleme sind Probleme.
Ja, wenn du meinst.
Ja, meine ich. Ja, aber ich bin jetzt auch nicht überzeugt davon, dass ich sie unbedingt auf die schlechte Liste setzen würde. Geht mir da ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, selbst ein Spieler wie Dorsett hat, ne, wurde zweimal getargetet, hat zweimal den Ball gefangen und beides Mal war es, glaube ich, auch ein First Down, also dementsprechend.
Extrem wichtig, das eine da, ne?
Ja, definitiv. Und jeder hat irgendwie seinen Part erfüllt, ne? Cordarrelle Patterson, das auch, ich meine, was will man von ihm großartig erwarten, als hauptsächlich als Kick-Returner und dann als Running Back reingeschmissen worden und dann schlussendlich auch noch ein verdammt solides Average dabei rausgeholt, ne?
Ja, absolut. Und also, bei den anderen, die Chris Hogan hat jetzt ja ein Target, keine Reception gehabt im ganzen Spiel, aber ich würde es jetzt auch nicht Chris Hogan vorwerfen, weil Brady einfach sehr, sehr schnell sich ja auf in so einem Spiel auf James White, Julian Edelman und Josh Gordon konzentriert und die anderen dann häufig übersieht. Auch Hogan hatte ich ein, zwei Mal relativ weit offen gesehen. Auch Dwayne Allen als Rob Gronkowski-Ersatz, der hatte zwar, ich glaube, einen Catch hatte er, genau, für 21 Yards.
Einen Catch Yards. Für 22, ja, 21 oder 22, ja.
Aber auch da kann man nicht sagen, oh, viel zu schlecht, weil er A, entweder viel blocken musste oder B, eben gar nicht von Brady angeschaut wurde. Also, das ist halt immer so ein, ja, das kann nur einer den Ball fangen und wenn Brady so ein bisschen unter Druck gerät, sieht man ihn jedes Mal wieder in jedem Spiel, ist er extrem schnell bei seinen geliebten Receivern, sag ich mal, und versucht den Ball dann da auch so ein bisschen reinzuzwingen. Hat er nicht mehr diese Lockerheit, die er sonst hat, wenn er weiß, dass er genug Zeit hat. Und dann geht er auch vom ersten Read zum zweiten.
Ja, aber das war immer schon so ein Problem von Brady, ne? Der hat ja immer so seine Favorites gehabt, seine Clique quasi. Und da reinzukommen war halt immer das große Problem. Ne?
Genau. Und für Hogan, der in den letzten Jahren fest in dieser Clique drin war, der scheint momentan so ein bisschen allein auf dem Schulhof rumzustehen. Mhm. Das ist ein bisschen schade für ihn.
Sollte vielleicht mit dem Rauchen anfangen oder so.
Ich weiß nicht, ob Brady das gut findet. Vielleicht Wasser trinken und Bananen essen? Aber nur die Hälfte der Banane, nicht den unteren Strunk?
Nee, zwei Drittel der Banane.
Ah, ja, stimmt.
Ein Sechstel jeweils vorne und hinten abbrechen.
Ja, klar, wie konnte ich das vergessen? Der Rest ist so super giftig. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das immer esse.
Er ist ja nicht umsonst schwarz, ne?
Ja, ja.
Also, das ist ja auch, also, wenn was am Lebensmittel schwarz ist, dann sollte man das nicht essen, denn das sind böse Vitamine. Na, weiß nicht, ob er die isst.
Ja,
könnte
doch
gut sein, ne?
Ja, bestimmt.
Ich weiß nicht, ob die sauer sind oder basisch, ne? Bei die geht es ja darum, dass alles muss basisch sein und darf nicht sauer sein.
Genau.
Deswegen auch keine Tomaten, Felix.
Ja, gut, Christian. Das kaufe ich dir nicht ab. Also ich glaube, du kennst du nicht mal Brady lang genug, seitdem du kannst. Also du magst schon länger keine Tomaten.
Ja, aber ich kenne Alex Guerrero schon ganz gut.
Ja, stimmt, das stimmt, ja.
Ich war dabei, als er das Krebswasser entwickelt hat, das Krebs sein sollte.
Lass uns nicht über so einen Scheiß reden hier.
Naja, okay. Allegedly.
Allegedly.
Mal ganz weg. Ne? Also wir sind da ganz vorsichtig und ganz offiziell. Gut, um ein bisschen zurück auf die Spur zu kommen. Also gut, schlecht haben wir abgearbeitet, schlecht kommen wir uns nicht so wirklich auf jemanden einigen.
Josh McDaniels vielleicht, zumindest.
Ja, aber es waren auch nur so ein, zwei Series, wo es da nicht gut war, ne? Also das,
ja, kannst du nicht glauben.
Ja, ich meine, wo die First and Goal von der 1-Yard-Linie hat, ne? Das war schon so eine Sache, wo man sich denkt, ja, das war, ich glaube, zwei Läufe und danach zwei Pässe, ne? Und war der eine Pass nicht auch wieder so ein Sprint-Out-Pass von Brady?
Ja, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also warum denn Sprint-Out-Pass mit Brady? Also ich meine, der braucht ja erstmal 3 Jahre, um überhaupt, nee, also das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ob man das überhaupt Sprint-Out nennen darf, ist auch die Frage. ja, durchaus, das ist durchaus fraglich gewesen. Da gab es dann auch wieder, deswegen tat ich mich mit Gordon so ein bisschen schwer, ne? Auch, da ist er auch ein bisschen ausgerutscht. Allerdings hat er sich sehr als sehr widerstandsfähig erwiesen. Er hat sich wohl zweimal den Finger ausgekugelt und das stelle ich mir nicht so angenehm vor. Und ist dann relativ schnell wieder im Spiel gewesen und war bereit. Also, naja, gut, so ist das wohl, ne?
Ja.
Genau, und das war auch so eine Sache. Ja, war auf jeden Fall eine sehr wichtige Series, denn aus der Series ist dann im Prinzip der Fumble dann am Ende entstanden. Ne? Dann gab es einen Punt, gab es einen Turnover und Downs. Dann wurden die Packers quasi gestoppt, 3 and out. Und dann gab es die Patriots, die gestoppt wurden mit 3 and out. Und dann gab es den Punt, der, glücklicherweise falsch bewertet wurde von den Officials mit Roughing the Kicker. Ne?
Ja.
Denn da können wir uns, glaube ich, einig sein, dass das keine Roughing-Penalty hätte gewesen sein dürfen. Hat aber für ein neues First Down gesorgt, das wiederum dann dafür gesorgt hat, dass der darauf folgende Punt wieder sehr weit hinten gelandet ist. Ich glaube, eine 11-Yard-Linie oder so, so um den Dreh rum.
Hm.
Und das war dann der Drive quasi, wo Jones gefumbled hat. Ja, und danach war das Spiel, nicht faktisch vorbei, aber es hat sich dann sehr schnell als vorbei erwiesen, ne? Denn die Patriots haben dann zweimal gescored mit 14 Punkten und dann hatten die Packers, glaube ich, noch 6 Minuten oder so Zeit gehabt und da war es dann vorbei.
Absolut. Wie siehst du die Ejection? Hast du Verständnis dafür gehabt, dass er rausgeschmissen wurde, komplett das Feld ist verwiesen? Oder oder bist du auch einer derer, die sagen, mit der offenen Hand schlagen ist okay, mit der Faust ist eine Ejection?
Ja, ich kann das nicht unterscheiden, weil ich nicht genau weiß, wie die Regel formuliert ist. Bis jetzt war für mich, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt gedacht, als ich das gesehen habe, gesagt, ah ja, klar, Schlag ins Gesicht, raus. Und danach habe ich dann halt von vielen Leuten bei Twitter halt vor allen Dingen viel gesehen, dass sie sagen, ja, mit einer offenen Hand ist auch nicht so schlimm.
Gehört zum guten
passiert
Ton.
Passiert andauernd und so. Bitte?
Gehört zum guten Ton.
Gehört zum guten Ton, genau. Und deswegen finde ich schwierig. Also ich war halt immer, bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, okay, Schlag, egal, offen oder zu, Hand ist raus ins Gesicht. Das scheint wohl nicht so gewesen zu sein, deswegen tue ich mich da schwer, das einzuschätzen. Aber die Patriots haben viel Glück gehabt, was das anging. Ne? Also zum einen ihn und dann einige Verletzungen. Black Martinez war schlussendlich, glaube ich, für 20 Minuten raus oder so.
Ja, kam dann ja wieder, ne, und hat dann krampfhaft versucht,
aber da war das Spiel schon mehr oder weniger vorbei.
Ja,
ne?
Absolut.
Dann ist, glaube ich, Bakhtiari, war der verletzt raus, oder? Nee.
Doch.
Doch, war das Bakhtiari?
Ja.
Sicherlich auch gut, was den Patriots Pass Rush gut geholfen hat, der mich wirklich gut überzeugt hat. Also die haben wirklich gut gespielt. Trey Flowers hat an seine Leistung angeknüpft, ist weiterhin auf dem Trend nach oben, würde ich mal sagen.
Oder war es Brian Bulaga? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Einer der Tackle auf jeden Fall.
Ja, es war Brian Bulaga, der hat nur 22 Snaps gespielt.
Ja.
Genau. Ja. Ja, also insgesamt ein rundes Spiel und eins, das wirklich, wenn man halt daran denkt, dass noch einiges zurückkommt oder zurückkommen kann bei den Patriots an Verletzten, ne, sprich Sonny Michel, Duke Dawson, möglicherweise hoffentlich Rob Gronkowski und wer kann da noch zurückkommen? Rex Burkhardt natürlich. Ja. Und natürlich auch Shaq Mason. Schon wichtige Parts, die gefehlt haben und dann das Team nochmal dann quasi deutlich besser machen könnten. Und deswegen bin ich sehr, 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 sehr optimistisch, was den Rest der Saison angeht. Und
ja.
Schlussendlich haben wir beide letzte Woche getippt, dass kein Spiel mehr verloren geht.
Ja, haben wir beide gesagt. Und vor allen Dingen, ich möchte endlich mal ein Spiel sehen, bei dem ich James White, Sonny Michel und Rex Burkhardt zusammen mit Gronk, Gordon und Edelman auf dem Feld sehe. Das hatten wir diese Saison nämlich noch gar nicht. Und vor der Saison, okay, da wussten wir nicht, dass wir Josh Gordon haben, aber diese Kombination würde ich gerne einmal sehen. Ich glaube, damit können die Patriots, sind sie genauso unschlagbar in der Offense wie ein Team aus Kansas City beispielsweise.
Ja, eine gute Frage. So wie KC finde ich hochgegriffen, aber weil es halt einfach vom Stil heute anders ist. Ne? Also die Patriots haben ja nie so mit diesen langen Spielzügen, sei es jetzt der Ball lang in der Luft oder sehr, sehr lange Yards after Catch-Geschichten. Das war ja nie so der Stil der Patriots. War ja, ist ja immer mehr dieses Chirurgische, das Feld hinuntermarschieren, ne? Und Stück für Stück quasi immer das Ganze abarbeiten und keine Fehler machen.
Ja.
Aber vielleicht insgesamt im Ergebnis am Ende, vielleicht, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und ich weiß nicht, haben wir überhaupt Rex Burkhardt und Sonny Michel, beziehungsweise Rex Burkhardt und Jeremy Hill. Sonny Michel war ja am Anfang überhaupt gar nicht verfügbar der Saison. Gleichzeitig auf dem Feld gesehen, ich glaube ein, zwei Mal. Ne?
Ich glaube, die haben gegen die Lions das erste Spiel von Sonny Michel, hat auch Rex Burkhardt gespielt.
Mhm.
Aber hat er sich nicht da schon verletzt dann? Und das Spiel relativ vorzeitig verlassen. Also ein ganzes Spiel zusammen haben sie auf jeden Fall noch nie gespielt, nee.
Ja, und vor allen Dingen, ob sie auch gleichzeitig schon mal auf dem Feld waren, ne? Auch da gab es ja viele Überlegungen, ob man halt mit zwei Tailbacks quasi gleichzeitig einen Snap bestreitet, ne?
Ja, genau.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant und bietet halt auch extrem viele Möglichkeiten, ne? Also das ist und vor allen Dingen halt viele Waffen, ne, gleichzeitig auf dem Feld zu haben. Wenn du Gronk, Edelman, Jules und dann auch noch jetzt Gordon, der sich als super entwickelt, als wirklich solide und vertraubare Spieler wirklich drin hast, ne, dann hast du, glaube ich, echt einen Surplus, das du nicht so häufig hattest in den letzten Jahren bei den Patriots in der Offense.
Absolut, ja. Das wäre gut.
Denn Gordon kannst du, glaube ich, als wertiger bezeichnen, als im Vergleich zu Hogan zum Beispiel von vor letztem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich glaube, da ist eine größere Gefahr insgesamt und auch zuverlässiger, zumindest bisher. Und das, was man prognostiziert. Also, tja, und Edelman ist mehr oder weniger an dem knüpft dort an, wo er aufgehört hat, könnte man sagen. Also da sieht man nicht viel davon, von seiner Verletzung. Tja, und Gronk ist natürlich dann die Frage. Und ob Burkhardt und wie Burkhardt zurückkommt, ist die nächste Frage. Aber ja, die Möglichkeit ist noch da. Und dann sehe ich natürlich die Patriots doch als klaren Favoriten an. Und da können wir vielleicht kurz da reingehen. Was ist deine Erwartung an das Team? Was sollte am Ende der Saison mindestens stehen, um die Saison nicht als Fehlschlag zu bewerten, als Fail?
Naja, auf jeden Fall das AFC Championship Game. Ich glaube, das ist, würde ich jetzt als Muss ansehen. Und da kann man dann, je nachdem, wenn es in Kansas City ist, Arrowhead, und sie das nicht gewinnen, kann ich mit leben. Aber das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Wenn sie es zu Hause haben, dann würde man sogar sagen, okay, der Super Bowl muss das Ziel sein. Aber ich wäre schon damit zufrieden, wenn es wirklich dann nach Kansas City gehen würde, mit dem AFC Championship Game.
Ich glaube nicht, dass KC noch zwei Spiele liegen lassen wird.
Okay.
Also ich, das ist einfach deren MO, deren Modus operandi. Also ich sehe zwar eigentlich keinen Grund wegen den Fähigkeiten, die das Team hat, eigentlich nicht, aber ich glaube, irgendwie ist einfach, da fehlt einfach noch zu viel. Da fehlt noch ein bisschen Gewinnergehen vielleicht. Aber ich lasse mich da gerne an das Besseren belehren.
Okay.
Ja, ich sehe schon eigentlich, muss ich sagen, Super Bowl oder Bust, Teilnahme. Nicht gewinnen, aber Teilnahme. Also ich finde, das Championship Game stand jetzt, wenn Gronk einigermaßen, also sagen wir so, Super Bowl-Teilnahme muss erreicht werden, solange jetzt nicht extrem die Verletzungen sich negativ auswirken, also entwickeln. Ne? Das ist so meine Einschätzung.
Vielleicht ist auch so bei mir da immer so das Gefühl, ich kann eher mit einer Niederlage im AFC Championship Game leben als eine Super Bowl-Niederlage.
Ja. Ja.
Weil man halt schon mal wieder näher dran ist.
Ja, ich glaube, das hat sich bei mir mittlerweile tatsächlich geändert.
Ja.
Ich glaube, ich kann, habe jetzt zwei Super Bowl-Niederlagen quasi bewusst erlebt und war überrascht, wie gut verhältnismäßig ich die letzte Super Bowl-Niederlage gegen die Eagles weggesteckt habe. Denn deswegen in Anführungsstrichen, insofern, weil nach 2011, da habe ich wirklich, glaube ich, 4 Monate konnte ich keine Football-Seite mehr angucken, weil ich irgendwie zu sehr schlecht drauf war. Sehr lange verfolgt. Und jetzt konnte ich das eigentlich, natürlich war ich sauer und auch irgendwie enttäuscht, aber konnte dann das Ganze dann doch relativ schnell wegpacken und in die nächste Saison schauen. Also das ist tatsächlich, aber ich kann das nachvollziehen, dass es für viele Fans so ist und dass man das so sehen könnte.
Oder aufs nächste Spiel, wenn wir endlich gegen Malcolm Butler spielen. Der alles versaut hat mit seiner Posse da am Seitenrand.
Ja, für ihn geht es eigentlich auch nur noch bergab, ne? Abgesehen davon, dass er natürlich einen guten Payday hatte, seine 65 Millionen oder wie auch immer bekommen hat. Ist er jetzt, glaube ich, für 7 Touchdowns der 12, die Tennessee bisher zugelassen hat, verantwortlich? Irgendwie so eine Zahl oder 7 der 13?
Es ist auf jeden Fall mehr als die Hälfte, habe ich gesehen. Ja, irgendwie
das
so,
ist,
ja.
Das ist nicht so ganz so optimal.
Absolut.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Patriots ihn so ein bisschen malträtieren werden.
Ich mag ihn ja eigentlich, aber es wäre natürlich, ja, natürlich schon so ein bisschen.
Malcolm, go!
Wäre so ein bisschen Salz in die Wunde.
Ja. Ja, nee, da wurde natürlich jetzt auch viel in der Woche schon drüber gesprochen. Brian Flowers, der de facto Defensive Coordinator der Patriots. Er war das doch auch, der es gesagt hat damals, oder?
Ja, ja. Goal Line, Malcolm, go.
Ja, genau. Und war natürlich ein extrem besonderer Moment. Also einer der ikonischsten Super Bowl-Momente überhaupt vielleicht. Ganz besonderes Play und die Emotionen dabei und Malcolm Butler, der auch vom Wesen her als unheimlich sympathisch immer rüberkam und was man auch von Reportern hört, dass sie ihn immer sehr gerne mochten. Aber ja, jetzt spielt er halt für den Gegner und da ist das halt eine andere Sache und da hat er die Struggles, die er im letzten Jahr auch bei den Patriots hatte. Ich muss auch sagen, er hat mich nie so richtig überzeugt. Ich habe immer viel, viel mehr von ihm erwartet und er hat immer meine Ansprüche, ist er nicht gerecht geworden.
Jetzt auf einmal.
Nö, das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt. Auch im Patriots-Podcast.
Nee, da hatten wir noch keinen Patriots-Pod.
Deswegen, da habe ich es auch gesagt.
Ja, klar. Gut,
nein, aber ich
es nicht nachweisen kann.
Nein, aber ich hatte die Meinung schon, also ich war nie so überzeugt. Habe ich aber auch mit dir mal schon mal drüber gesprochen.
First Source. Eine Quelle nah an Christian hat berichtet, dass er damals schon gesagt hat, dass er Malcolm Butler nicht mag.
Genau, ich war froh, als er weg war.
Ja.
Nee, ich muss es tatsächlich sagen. Also ich war ein bisschen enttäuscht, dass am Ende halt nicht so viel bei rumgekommen ist. Ne? Also ich hätte ihn auch gerne im Trade für Cooks halt quasi gesehen nach New Orleans. Das hätte ich gerne gemocht. Und dafür den First-Round-Pick quasi direkt zurückzubekommen. Ne?
Hm.
Also wurde ja auch viel spekuliert, dass quasi das so ein 1-zu-1-Tausch wird mit noch so ein bisschen noch was zurückgeben vielleicht, ne? Dass die Patriots noch irgendwie einen 6. oder 5. Runden-Pick damit zugepackt hätten und dann Butler im Tausch gegen Cooks.
Hm.
Das ist dann halt leider nicht der Fall gewesen. Und naja, aber so ist das halt. Ne?
Ja.
Ja, gut. Um die ganze Sache so ein bisschen zum Ende zu bringen, wir haben jetzt auch gar nicht so viel über das Spiel selber geredet, beziehungsweise nicht so im Detail, ne?
Du meinst jetzt gegen Tennessee oder gegen Green Bay?
Green Bay.
Ja, doch. Wir haben noch ein bisschen was drüber.
Oh, okay.
Nicht so viel.
Was würdest du sagen, was sind so entscheidende Punkte im Spiel gegen Tennessee?
Schwierig. Also, ich weiß es gar nicht. Also, Tennessee macht mir überhaupt keine Angst. entscheidende Punkte. Ich glaube, also wenn Jack Mason zurück ist, die D-Line insgesamt, der Pass Rush der Titans, ist natürlich nicht schlecht. Kevin Byard muss man aufpassen. Als Safety, alles andere macht mir keine Sorgen. Und die Offense der Patriots, ich meine, Dion Lewis kennen sie in- und auswendig. Ich glaube, da wird Bill Belichick sehr, sehr viel Fokus drauf legen, dass er sie nicht irgendwie gefährden kann. Die Receiver sehe ich in sehr, sehr guten Händen bei den Patriots in der Secondary. Und Marcus Mariota ist einfach so auf und ab, auch diese Saison wieder. Also selbst gegen Dallas jetzt im Monday Night Game hat er gut gespielt, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, wow, Marcus Mariota, echt super guter Quarterback. Von daher wird Belichick Dion Lewis versuchen, aus dem Spiel zu nehmen. Er wird versuchen, wahrscheinlich Corey Davis ein bisschen rauszunehmen und das war's dann. Und dann,
Conklin hat auch eine Gehirnerschütterung erlitten.
Ja.
Das ist auch sicherlich nicht negativ für die Patriots, dass er vielleicht das Spiel verpassen wird. Das ist immer so eine Sache mit den Gehirnerschütterungen, das weiß man nie im Vorfeld. Ich muss auch sagen, also die Offense von Tennessee macht mir echt wenig Sorgen, nachdem ich die Defense der letzten zwei Wochen gesehen habe.
Ja.
Die ist ja schon irgendwie, Tennessee ist, läuft nicht so richtig rund, ne? Und deswegen, also ich sehe da wirklich nicht viele, viele Probleme. Also wir sind jetzt wirklich im November drin und das ist ja immer so der Zeitpunkt, wo man sagt, erst im November weiß man, was man für ein Team hat. Das wird ja auch häufig, Brady predigt das hoch und runter, Belichick predigt das hoch und runter. Und ich bin auch an dem Punkt, wo ich denke so, okay, wir haben ein gutes Team. Wir haben jetzt zwei starke Spiele aneinander geknüpft, auf unterschiedliche Arten und Weisen gewonnen und überzeugend gewonnen. Und dementsprechend habe ich jetzt bei so Tennessee jetzt echt auch wenig Probleme. Und es werden unheimlich viele Fans wohl da sein in Tennessee. Also was man so hört, könnte das quasi chargerische Verhältnisse in dem Stadion geben.
Ja, auch nicht schlecht.
Okay, dann wollen wir doch nochmal einen kurzen Ausblick auf das nächste Jahr geben.
Ja.
Auch wenn ihr euch jetzt vielleicht denkt, wieso überlegt ihr euch jetzt, was im nächsten Jahr los ist. Aber ich habe es eben schon angedeutet, nächstes Jahr wird schon sehr interessant, denn die Patriots stehen im nächsten Jahr nicht so dick da, was Salary Cap angeht. Im Moment führt Over the Cap sie mit 25,3 Millionen Dollar an Salary Cap Space, was in der Größenordnung nur für das 25 meiste ungefähr reicht. Bisschen besser, aber nicht viel besser. Und ich habe mir die Verträge mal angeschaut. Es ist so ein bisschen was zu machen. Man kann natürlich mit McCourty, also mit D-Mac, ein bisschen Geld quasi vielleicht zurückverlangen und bei Hightower möglicherweise auch, denn bei beiden ist sowohl die Availability als auch die Qualität so ein bisschen in Frage gewesen letzten Mal.
Und die Pliability nicht vergessen, auch die.
Die Pliability, natürlich. Da könnte man ein bisschen was zuholen. Dann gibt es noch so ein paar andere Leute wie Dwayne Allen, die eine hohe Cap-Nummer haben und wo ein bisschen was vielleicht gestrichen werden kann. Felix hat natürlich so ein bisschen ketzerisch angedeutet, dass Rob Gronkowski natürlich auch eine Menge Geld einsparen kann, aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen, denn das wäre dann eine weitere Lücke zu füllen und es werden einige Lücken zu füllen sein, denn es werden einige Spieler Free Agent, also zum einen beide Special Teamer, Gostkowski und Ryan Allen sind im nächsten Jahr Unrestricted Free Agents, da wird dann auch einiges an Geld wieder für weggehen, wenn die beide wieder unter Vertrag genommen werden. Werden sie wahrscheinlich so um die 6-7 Millionen zusammen kosten, beide zusammen. Und dann gibt's halt viele Skill-Position-Spieler, die wegfallen. Cordova Patterson wird nicht mehr unter Vertrag stehen. Chris Hogan nicht. Philip Dossett auch nicht. Das sind drei Wide Receiver, die man irgendwie ersetzen muss. Entweder durch Rookies oder halt durch Free Agency Signings, die dann halt auch immer Geld kosten. Eric Rowe als Cornerback wird in die Free Agency gehen. Dann Defensive Line, Malcolm Brown und Danny Shelton werden beide Free Agents sein. Adrian Waddle hatte auch nur so einen Flickenvertrag bekommen, der hat nur einen Einjahresvertrag bekommen, da wird man sich auch überlegen müssen, ob man mit ihm weitergeht oder Cole Crosston ist doch jetzt weg, ne?
Ja.
Ja, was man da weitermacht in der Offensive Line oder ob man da jemanden draftet. Wer fehlt noch? Trent Brown, natürlich ein ganz wichtiger Faktor, der ist in seinem letzten Jahr in seinem Rookie-Deal und ja, so wie er bis jetzt spielt, wird er auf ziemlich viel Geld spielen können, glaube ich, denn
ja.
Er spielt gut und was wir gesehen haben, Tackle bringen ordentlich Geld ein, ne? Mit Zoller bei den Giants.
Ja, das ist wirklich, wird wirklich sehr, sehr spannend, weil je nachdem, was sie mit Isaiah Wynn dann auch vorhaben, ja, der
natürlich
First-Round-Pick in diesem Jahr, denn je nachdem, also wenn sie ihn als Left-Tackle sehen, dann wird es wirklich eine Entscheidung zwischen ihm und Trent Brown, weil du bezahlst nicht einen...
Ja, ja, klar. Wenn sie ihn als Tackle sehen, dann ist Brown weg.
Ja.
Also dann wird er zu teuer.
Und das kannst du dir logischerweise nicht leisten mit einem First-Rounder. Oder sehen sie ihn als Guard für Tooney, ja, oder als Swing-Tackle, wird sehr, sehr interessant sein, was sie mit Isaiah Wynn sehen. Die anderen, die du angesprochen hast, sind, glaube ich, alle relativ gut zu ersetzen. Einziges Problem.
Aber teuer halt, ne?
Genau, was du angesprochen hast, man muss da ein bisschen Geld für in die Hand nehmen, damit man nicht auch nur den, allerletzten Rest vom Schützenfest dann abbekommt. Von daher.
Ja, nur Undrafted Rookie Free Agents oder so, ne? Das ist halt, das kannst du halt in Teilen machen, aber nicht so richtig viel, ne?
Ja, eben. Und gerade auf der Wide Receiver-Position, so viele Adam Thielens gibt es da draußen jetzt nicht. Von daher musst du schon gucken, was du dann machst.
Ja, ich meine, da sind halt einige Spots zu füllen und so viel Geld ist halt nicht da. Diese 25 Millionen, die die Patriots jetzt im Moment so stehen haben, das ist immer so Geld, das schmeißt Belichick mit seiner Portokasse mit irgendwelchen Mittelklassen-Signings halt immer, ne, so raus. Also so habe ich das Gefühl. Dann werden halt irgendwie immer, wird mal wieder so ein Core-Special-Team-Player unter Vertrag genommen, der dann, keine Ahnung, besser nicht in der Defense auf dem Feld steht, so wie Ebner oder so. Ein bisschen schwierig. Was halt noch passieren kann, ist, dass Brady eine Vertragsverlängerung bekommen könnte. Ist natürlich auch so ein bisschen unentdecktes Land, ne? Denn was gibt man ihm für einen Vertrag? Vielleicht eine Zwei-Jahres-Verlängerung oder macht man es Year to Year? Aber wenn nochmal eine Vertragsverlängerung kommt, dann kann seine Cap-Nummer, die ihm dann im nächsten Jahr bei 27 Millionen liegt, kann man sie durchaus verkleinern, indem man halt Garantien in die Zukunft pusht. Und ja, so einiges. Und Jason McCourty, den habe ich noch vergessen, der ist nächstes Jahr auch Free Agent, der ja auch sich gefangen hat derzeit, ne? Also da sind so einige Fragen, die anstehen werden. Für mich fühlt sich das ein bisschen komisch an, denn so ein unsicheres Gefühl, was die Offseason angeht, also was die Mittel angeht und vor allen Dingen die Verluste, die die Patriots haben, habe ich nicht in Erinnerung. Zwar haben die Patriots auch ein paar mehr Draftpicks, ich glaube ein extra Pick in der zweiten und in der dritten Runde, meine ich. In der vierten dann keinen und dann nochmal irgendwie ein paar extra Picks in der sechsten, siebten oder fünften oder so. Also da werden sicherlich einige Rookies nochmal reinkommen, aber es ist unsicher.
Es ist unsicher, aber ich bin mal gespannt. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie die Patriots jetzt diese Saison abschneiden. Ob man mit einem großartigen Erfolg, wie vielleicht im Super Bowl-Sieg, den Umbruch eher anläuten kann, oder eben nicht. Oder
was für mich? Umbruch einläuten?
Ja.
Das heißt immer auch ohne Tom Brady.
Nee, das meine ich nicht. Umbruch im Sinne von zumindest einen milden Kahlschlag mit vielen Spielern, an die wir uns schon gewöhnt haben, von denen man sich dann loseist. Beispielsweise vielleicht McCourty, vielleicht Gronk, der selber aufhört. Gostowski.
Ich glaube, Allen. Hightower. Also Hightower könnte ich mir
Hightower
sehr gut
vorstellen. Hightower könnte ich mir auch gut vorstellen.
Einen sehr großen Rabatt einräumen wird oder tatsächlich raus ist, denn er ist einfach zu unverlässig. Ne? Schlussendlich waren es auch die Berichte, er war, glaube ich, bei den Giants und hat dann ein Angebot bekommen, aber die haben dann ihn dann quasi auch das Physical nicht bestehen lassen oder so, oder hatten extrem große Bedenken wegen seinen Knien.
Ja, der ist ja auch der, also er ist so langsam, das ist teilweise schon erschreckend.
Ja, das ist in der Tat wahr. Also da wird einiges passieren und es ist immer eine sehr aufregende Zeit. Also ich muss sagen, einige Zeiten in der Free Agency mag ich mehr als normale Wochen in der NFL. Also wenn dann zum Beispiel die Free Agency anfängt, das ist immer Mitte November, oder? Anfang November. Nee, Mitte November, ne?
Die Free Agency? März.
Ja, wie so richtig von November. März meine ich natürlich.
War gerade zu blöd.
Schon spät.
Ja.
Das ist schon immer echt ein Highlight, ne? Die ganzen Spekulationen, wer könnte wohin gehen und dann die Überraschung und wer ist der Sammy Watkins des entsprechenden Jahres und kriegt zu viel Geld und wer kriegt zu wenig Geld? Das sind immer Sachen. Dann der Draft natürlich und die Woche im Vorfeld des Draftes. Wenn dann irgendwelche Trades passieren, das ist ja im letzten Jahr auch extrem viel gewesen. Angefangen von Alex Smith, der von KC schon quasi im Vorfeld getradet wurde, obwohl es eigentlich noch gar nicht möglich war. Ach ja, ich freue mich natürlich, dass die Saison noch läuft, aber jetzt freue ich mich tatsächlich auch ein bisschen auf die Offseason.
Ich mich nur nicht. Ich freue mich nur nicht auf die Offseason, denn das würde bedeuten, sonntags kein Football mehr. Und
ja, das stimmt. Und es gibt auch trockene Phasen. Das ist halt der große Unterschied. Also wenn die Saison läuft, dann läuft sie. Dann ist immer was, womit man sich mit Football beschäftigen kann. Da muss man nie sich überlegen, wie kann ich jetzt meine Football-Neugierde befriedigen. Da findet man immer schnell was. In der Offseason gibt es halt auch wirklich wüste Perioden.
Außer wenn man Podcast hört, dann kann man uns nämlich immer hören. Auch in der Offseason. Wir machen nie frei, wir arbeiten immer durch No Days Off.
Ja, vielleicht beim Petspot, da ist so, da hatten wir in der diesesjährigen Offseason, da haben wir nicht jede Woche gemacht, falls ihr jetzt später eingeschaltet habt. Das wissen wir natürlich noch nicht so genau. Aber ihr werdet auf jeden Fall uns wöchentlich beim NFL Tuesday oder dem German Football Analysts Podcast hören können, denn das machen wir tatsächlich wöchentlich, auch in der Offseason.
Absolut.
Ist das schon ein Schlusswort gewesen? Ich weiß es nicht. Hast du noch was?
Nee, ich hab eigentlich nichts mehr. Ich bedanke mich bei dir, Christian.
Ja, ich bedanke mich auch herzlich bei dir. Ich, wie immer auch bei euch da draußen. Nutzt den Google-Share-Button, den man jetzt in der Google Podcast-App neu drin hat und empfehlt uns euren Freunden. Bis dahin. Ciao.